Grüezi miteinander. Weltwoche Daily Spezial, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, und ich hatte eigentlich vor, zusammen mit Leonhard Fischer, unserem Kollegen, ein paar ruhige Tage über Pfingsten zu verbringen. Doch die internationale Lage bleibt angespannt, die Nachrichten sind aufwühlend und so haben wir uns entschieden, eine spontane Standortbestimmung vorzunehmen zu den beiden Kriegen, die ja im Moment die Schlagzeilen beherrschen. Einerseits in Russland, da gab es jetzt Eskalationen, Ukraine, und im Iran ist die Lage ja auch einigermaßen unübersichtlich. Ja, was ist da eigentlich los, Leni? Wo stehen wir? Sprechen wir zuerst mal über die Ukraine.
Also, wenn wir das mal wüssten, wo wir stehen. Aber was wir feststellen können für beide Situationen, ist eine Verschiebung der Ökonomie des Krieges, wenn ich es so ausdrücken darf. Der Angreifer braucht einen sehr viel größeren Aufwand und der Verteidiger kann mit überschaubaren Mitteln, um das mal ökonomisch zu formulieren, sich sehr erfolgreich verteidigen und große Schäden dem Angreifer zu führen. Das heißt, der Angreifer wird in der jetzigen Situation durch diese neuen Technologien der Drohnen, die dann jetzt auch noch zunehmend mit digitalen und KI-Vernetzungen arbeiten, wird der Verteidiger massiv unterstützt oder gestärkt. Und der Verteidiger kann mit überschaubaren Mitteln sehr, sehr erfolgreich agieren. Das verändert in gewisser Hinsicht die Ökonomie des Krieges. Und die Russen tun sich extrem schwer in der Ukraine, je nachdem, welchen Kommentar man jetzt und Bericht man Glauben schenken soll. Fakt ist auf jeden Fall, dass strategisch der russische Angriff, ja, ich sag gescheitert, aber auf jeden Fall nicht weitergekommen ist. Und die Amerikaner, wenn man mir gesagt hätte vor einem Jahr, dass die größte Seemacht der Welt, die mächtigste Seemacht der Welt, nicht in der Lage ist, eine Meerenge zu kontrollieren militärisch, dann wäre ich überrascht gewesen. Und das ist wieder ein Ergebnis, das ist ja wieder nicht der Tatsache, dass die Iraner noch eine Marine hätten oder eine Luftwaffe, sondern dass sie eben mit Drohnen zu geringen Grenzkosten, um es mal ökonomisch auszudrücken, die größte Armee der Welt mit gigantischen Fix- und Logistikkosten Wochen, ja monatelang aufhalten können, so dass wir in beiden Situationen, das ist jetzt nicht in irgendeiner Hinsicht politisch werten, sondern einfach nur in beiden Situationen sehr an militärische Pattsituationen rankommen. Und das ist eigentlich, das ist unerwartet, weil man hätte immer gesagt, dass der Größere sich im Falle der Ukraine hat ja Putin von einem sozusagen Bewegungskrieg, der gescheitert ist für die Russen am Anfang, in einen Stellungskrieg umgeschaltet, bei dem es eigentlich auf ein Abschmelzen von Ressourcen, also der länger durchhält, der mehr Ressourcen bereitstellen kann, der wird dann irgendwann automatisch gewinnen. Das hätte man auch, hatten einige dann auch so gedacht über die letzten 2-3 Jahre. Aber auf einmal stellt sich heraus, dass dass der Ressourcenaufwand für den Angreifer so unendlich hoch ist, der Ressourcenaufwand für den Verteidiger geringer ist, sodass sich auch der Kleinere viel länger verteidigen kann. Das ist neben der jetzt in Innovationsfähigkeit, muss man wirklich sagen, Kreativität der Ukraine, einer der Gründe, warum ja Putin in der Sackgasse steckt. Und das ist auf der anderen Seite gefährlich.
Ist das, wir haben uns ja jetzt in den letzten Tagen ein paar Mal darüber unterhalten, die Großmachtdämmerung. Man muss ja immer auch aufpassen, ob das, was man liest, ob die Nachrichten auch von der Front, das ist ja alles Propaganda durchfärbt auf allen Seiten, aber ja, es sieht oder es könnte schon danach aussehen, das ist eine Großmachtdämmerung, die Amerikaner beißen sich fest im Nahen Osten und der Russe kommt da keinen Millimeter weiter in der Ukraine.
Es ist eine militärische Großmachtdämmerung, nicht grundsätzlich was die Ökonomie betrifft. Ich glaube auch, dass die Chinesen sich das sehr genau anschauen und ihre Schlüsse daraus ziehen, was die Frage Taiwans betrifft. Es ist im Moment, muss man jedem sagen, denk dreimal nach. Du denkst, du bist die größte Macht, du hast die meisten Panzer, Flugzeuge, Schiffe. Ich würde mir das aber nochmal überlegen mit dem Angriff. Die können mit so und so viele Drohnen bei dir unheimlich viel Schaden anrichten. Das heißt aber nicht, dass die Großmacht nicht am Ende obsiegen kann. Nur um zu obsiegen, muss sie dann, wie sagt man das beim Pokern, faktisch all in gehen. Und das ist ja genau das, was wir auch besprochen haben, was uns ein bisschen Sorgen macht. Jetzt mal jenseits aller politischen Würdigung, moralischen Einschätzung in der Ukraine-Russland-Situation, dass natürlich Russland mit seiner letztlichen Militärmacht immer noch all in gehen kann. Das heißt bis zum Einsatz von, ja, auch Nuklearwaffen. Dieses Risiko, das wird natürlich paradoxerweise durch die Stärkung des Verteidigers ja auch erhöht, weil die Großmacht als Angreifer irgendwann sich entscheiden muss, mache ich einen Verhandlungsfrieden oder ich sozusagen verdoppel ich meinen Einsatz und gehe dann wirklich mit allem, was ich habe, mit meinen Ressourcen, auch jetzt noch vor schlimmen Waffen wie Nuklearwaffen. Wenn Russland jetzt hingehen würde und mobilisiert das ganze Land für den Krieg, dann würden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit schon Erfolge erzielen. Aber das ist ein Preis, ökonomisch und politisch, den Putin nicht bezahlen kann im Moment. Und das ist übrigens auch ein Preis, den Donald Trump nicht unbedingt bereit ist zu bezahlen mit Amerika. Und die Frage stellt sich auch für dich in diesem. Mich erinnert diese Situation, ich vergleiche das eigentlich seit ein paar Jahren, mit der berühmten Schlacht von Agincourt im Jahr 1415, als die Engländer in deutlicher Unterzahl, also ungefähr die Hälfte oder noch weniger an Soldaten, die Franzosen geschlagen haben. Und die französische Armee war eine konventionelle Ritterarmee. Das waren sozusagen die Panzer des Mittelalters. Auf ihren Rüstungen war ja sehr aufwendig, unheimlich teuer, wie so ein Panzer halt. Teuer in der Anschaffung und sehr teuer auch im Unterhalt. Und die Engländer hatten eine Innovation, das war noch vor dem Schießpulver, das war der berühmte englische Langbogen. Dafür musste man auch Soldaten lange ausbilden, aber die Grenzkosten waren natürlich sehr viel niedriger und die Schussfrequenz sehr viel höher, sodass in dieser berühmten Schlacht von Agincourt der französische Adel gefallen ist. Frankreich hatte 10-mal so viele Tote wie die englischen Verteidiger, die eigentlich die schwächere Armee waren. Das war das Ende des Rittertums. Ich halte das, was gerade passiert, für das Ende der kapitalintensiven, wenn ich das mal ökonomisch ausdrücken darf, des rein kapitalintensiven Militäransatzes. Es lohnt sich ja kaum noch, so gigantische Mengen für Rüstungsgüter, die unheimlich die Milliardenkosten auszugeben, die dann irgendwie nicht mehr so richtig funktionieren. Und wenn sie funktionieren, kommt eine Drohne und macht sie kaputt. Also ich glaube, wir müssen diese gesamte Frage auch der Großmächte und ihrer militärischen Macht, die sich auch aus ihrer ökonomischen Macht ableitet, weil sie sich es leisten können, 2000 Panzer zu bauen und nicht 200. Das, glaube ich, muss neu durchdacht werden. Und ich verbinde das mit der Hoffnung nicht nur, dass die Leute daraus den Schluss ziehen, besser gar keine Kriege zu führen, was unsinnig ist, sondern neben, dass es auch unmoralisch ist. Nein, es ist auch zu überlegen, ob, wenn wir jetzt uns alle sagen, jetzt geben wir ganz viel Geld auf einmal für Rüstung auf, würde ich fast sagen, haltet inne, bevor wir die hunderte Milliarden aus dem Fenster werfen, lasst uns erstmal drüber nachdenken, wie soll eigentlich unsere Armee sein in den nächsten 10 Jahren? Das ist nämlich nicht mehr die Bundeswehr, in der ich noch als Wehrdienstleistender gearbeitet habe. Deren militärischer Aufbau ist ein Spiegelbild noch des Zweiten Weltkrieges, Panzer, Luftwaffen, auf Marineaufwand, gigantische Mengen an Kapital, gigantische Mengen an Unterhaltungskosten. Das muss ja auch alles gepflegt, gewartet und unterhalten werden. Ich würde sagen, wenn wir Deutschen sowieso ja sagen, dass wir nur noch uns verteidigen wollen, wir wollen ja niemanden angreifen, dann sollten wir uns überlegen, dass wir einen völlig anderen Armeeansatz wählen, wo wir vielleicht mit der Hälfte des Geldes viel besseres Ergebnis kriegen. Also ich finde, auch als Bürger können wir jetzt von unseren Politikern verlangen, angesichts dessen, was hier gerade passiert, bevor er einfach hingeht und sagt, oh, wir geben einfach das Dreifache von euren Steuergeldern aus, dann wird schon was bei rauskommen, dann macht ihr euch's ein bisschen einfach.
Du hast ja angesprochen, jetzt in der Ukraine, das ist ja schon bemerkenswert, was da passiert. Man hat ja verschiedene Phasen dieses Kriegs gesehen, dieser Fehlschlag eigentlich eines Blitzangriffs.
Ein klassisches Zweites Weltkrieg-Blitzkriegsmuster am Anfang.
Dann also absolut in die Hosen gegangen. dann hat man sich irgendwie festgebissen, so etwas Erster Weltkrieg, das Modell mit eben einem klar überlegenen, in dem Sinn von den ganzen Ressourcen, von der Größe.
Wenn ich dich unterbreche, Artillerieduelle.
Ja, ja, klar, ja, ja. Und die ganze, also die russische Militärmaschinerie an sich überlegen, sind dann zwar langsam vorgerückt, und jetzt hat sich das Ganze in so eine absurde Stillstandsphase, in eine Art, von außen schwierig zu beurteilen, verzweifelte Lage vielleicht auch hineingebracht. Was glaubst du? Ich fahre jetzt nach Moskau und so eine Sicherheitskonferenz, um mir da etwas ein Bild vor Augen zu machen. Was glaubst du, wie ist die Lage da bei Putin? Wie verzweifelt ist Putin? Oder ist er gar nicht so verzweifelt? Ist das alles westliche Propaganda-Wunschdenken, das man sich da bei uns in den Redaktionen so ausmalt?
Du, für mich war es von Anfang an ein Paradoxon als Beobachter, ferner Beobachter dieses Krieges, dass wir in einer Welt leben, in der so ungefähr jeder unsinnige private Akt einer Nahrungsmittelaufnahme faktisch live übertragen wird. Ja, man kann das von allem live teilhaben. Wir aber faktisch kein Bildmaterial über diesen Krieg haben. Über Vietnam gab es Bildmaterial, fast von allen Kriegen der letzten nichts. Wir wissen faktisch nichts. Das, was wir wissen, sind vermeintliche Informationen von Bloggern oder von Geheimdiensten, alle natürlich mit eigenen Interessen. Was wir aber wissen ist, wie du sagtest, die erste Phase des Krieges ist aus russischer Sicht gescheitert. Dann kam dieser Stellungskrieg und es hieß bei uns in den Zeitungen, wir müssen jetzt Artilleriemunition für die Ukraine produzieren. Das muss aus Taiwan, aus der ganzen Welt, weil die Russen haben so viel Artilleriemunition. Artillerie war, es wird ein Artilleriekrieg. Hast du noch mal jemanden wieder von Artilleriemunition reden gehört? So, dann liefern wir denen unsere Panzer. Ich weiß noch, wie eine deutsche Zeitung schrieb, der Leopard wird die Wende bringen. Könnte ich mich noch erinnern. Und ich bin ich bin alt, ich kann mich noch erinnern, als der bei der Bundeswehr, da habe ich mir auch gedacht, naja, ganz frisch sind die auch nicht mehr, diese Dinger. Naja, auf jeden Fall haben wir die da alle rübergeschickt. Daraufhin hat die Ukraine eine Gegenoffensive gemacht, nach westlichem Muster, komplett gescheitert. Die Ukraine auch im Angriff, der Verteidiger hat den Vorteil. Und das ist die eigentliche Lehre. Und dann kommt die Ukraine und ich würde mal sagen, innoviert und disruptiert das Kriegsmodell mit ihren Drohnen. Die Russen machen das auch, aber die Ukraine war immer schneller. Der Schwächere kann mit Innovation, der David, der innovativ ist, kann auch den Goliath besiegen. Für die Russen bedeutet das, also mal für Putin ist es in jedem Fall ein gigantischer Verlust an Softpower.
Eine Blamage eigentlich?
Nennen wir es auch richtig, eine Blamage. Da wollen wir gar nicht um den heißen Brei rumreden. Das wird ihn auch persönlich unter Druck setzen. Ich bin davon überzeugt, dass einfach ganz normal ein Land, das sich selber noch auch als Großmacht sieht, das plötzlich so feststeckt, dieser Krieg dauert länger als aus russischer Sicht als der Zweite Weltkrieg, Kredibilität verliert nach innen und nach außen. Und ich würde sagen, die Russen führen finden sicherlich Machtkämpfe statt. Und es war ja interessant, die letzten Tage, die Ukrainer sagen, es gibt wieder ein Manöver in Weißrussland und die Russen könnten nochmal aus Weißrussland direkt auf Kiew vordringen. Ob sie das wirklich täten, das war am Anfang des Krieges, ist das ja auch komplett gescheitert. Kann auch sein, dass die Russen damit versuchen, dass die Ukraine Ressourcen von diesem Schlachtfeld abzieht, weil Putin möchte diese verbleibenden, es geht ja nicht mehr um viel, es geht um diese verbleibenden Quadratkilometer des Bezirkes Donetsk. Die will er unbedingt erobern, um aus Prinzip sagen zu können, ich habe mein Ziel erreicht. Er nennt es ja bis heute nicht Krieg, sondern militärische Spezialoperation. Er wird alles, ich glaube, sie werden noch einmal alles versuchen, das hinzukriegen. Ich halte es im Moment für sehr möglich, dass das nicht funktioniert. Dann ist die Frage, wer setzt sich durch im Kreml? Diejenigen, die sagen, versuchen wir einen Verhandlungsfrieden. Oder diejenigen, die sagen, dann müssen wir aus Staatsräson, du kennst das gefährliche Wort, müssen wir mehr Ressourcen einsetzen. Im Zweifel mit einer größeren Mobilisierung.
Wo stehen wir? Ich meine, eigentlich jetzt in diesem Krieg deiner Meinung nach im Sinne der militärischen Lage, soweit man das beurteilen kann, jetzt in den Nachrichten, sind die Ukrainer dabei, die Russen zurückzudrängen oder sind das einfach, ich sag mal, stoppen sie einfach die Russen?
Dass also meiner Meinung nach stoppen sie. Weil wenn sie jetzt zum Gegenangriff übergehen, dann haben sie ja dasselbe Problem wie die Russen. Die Russen haben ja inzwischen auch jede Menge Drohnen und sind ja auch, das ist ja, diese sind sich ja näher, das ist ja bürgerkriegsähnlich zum Teil, ja auch die Menschen in dieser Region, in der Ostukraine, sind ja mit den Menschen im westlichen Russland alle verbannt. Auch das sind ja, das ist auch schon aus der Sowjetzeit. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Ukraine in der Lage ist, Russland zu besiegen. Aber das Problem für die Russen ist, sie sind auch nicht in der Lage, die Ukraine zu besiegen. Eigentlich muss man sagen, so, jetzt hören wir mal alle auf, das ist ja nur noch grauenhaft. Was wieder aus unserer Sicht aus Europa interessant ist, ich bin ja kein Militärexperte, ich versuche es ja mehr ökonomisch auch einzuordnen, aber die Ökonomie des Krieges wurde lange unterschätzt. Ökonomie ist Ressourcenbereitstellung. Und je länger ein Krieg dauert, umso mehr wird er von Ressourcen entschieden. Der amerikanische Bürgerkrieg wurde letztlich von der Ressourcenüberlegenheit der nördlichen Bundesstaaten entschieden, gegen die südlichen agrarisch geprägt. Nicht? Und Deutschland hat letztlich auch den Zweiten Weltkrieg verloren, weil die Ressourcen gar nicht ausgereicht haben, um sowas zu tun. Ich finde es sehr interessant, dass die Europäer ja versucht haben, die Russen ökonomisch in die Knie zu zwingen. Und das ist, also ich sehe hier lauter Nicht-Gewinner, man könnte auch sagen Verlierer. Die Russen haben nicht gewonnen, die Amerikaner haben nicht, wie Trump dachte, könnten sie ihre Karte ausspielen und Druck auf Ukraine und im Zweifel auch Russland ausüben, ist auch noch nicht so richtig gelungen. Die Europäer haben gedacht, jetzt zeigen wir den Russen mal, wo der Haken ist, wir kaufen euch keine Rohstoffe mehr ab, so ungefähr Edge. Leider hat sich damit gezeigt, dass die Europäer ökonomisch nicht so besonders bewandt sind. Denn das, was Russland verkauft, braucht die Welt. Das, was Europa verkauft, ist substituierbar, wie die deutsche Industrie gerade lernt. Wenn ich also ein Land boykottiere, das etwas verkauft, was die Welt so oder so braucht, dann kauft es jemand anders. Wenn ich aber dadurch meine eigenen Kosten in die Höhe treibe, dann steigen sozusagen die Kosten der Produkte, die ich habe, aber die sind substituierbar. Also für mich, man kann moralisch diese Sanktionen als Erfolg betrachten, ökonomisch sind sie eine Art schleichender Selbstmordversuch. Mhm. Und sie zeigen, dass man Russland um keinen Fall unterschätzen darf. Lange wurde Russland überschätzt, jetzt wird es wieder völlig unterschätzt. Das Land hat die größten Rohstoffreserven der Welt. Und die digitale und die KI-Ökonomie ist sogar in höherem Maße rohstoffabhängig, als es fast die Industrialisierung war. Energiebedarf, Kupferbedarf, alle möglichen Rohstoffe für die Uran, für die Wiederentdeckung außer den Deutschen, an denen das komplett vorbeigeht, Nuklearindustrie weltweit. Also es ist, Europa ist ein Verlierer da drin. Und China ist der pragmatische Gewinner. Und ich glaube, dass die Chinesen aus dieser Sache sehr viel lernen, auch was ihre eigene Politik mit Taiwan betrifft. Das ist meine These, die kann sich als falsch herausstellen.
Die Frage, wie sich jetzt das Ganze weiterentwickelt, ist natürlich ist hochbrisant, weil du hast ja gesagt, bei uns im Moment ist so ein Triumphalismus, die Leute fühlen sich bestätigt, seht her, die Russen, das ist ein Papiertiger, die sind unfähig, die schaffen es überhaupt nicht, wir lagen von Anfang an richtig. Zelensky ist da auch relativ stark jetzt wieder in gewissermaßen im Aufwind. Und die Frage, die sich jetzt aber stellt, ist doch die, was für eine Art von Krieg eigentlich führt Putin? Auf der einen Seite sagen so die realistischen Betrachter und auch in Russland, wenn man dort mit Leuten redet, das ist ein Kampf der Selbstbehauptung Russlands gegen den Westen, nicht wahr? Die NATO ist da vormarschiert, hat da versucht, die Ukraine, die roteste aller roten Linien, hineinzubringen. Und das ist eine existenzielle Bedrohung für Russland. Das zielt sozusagen ins Herz der Macht. Wir dürfen das nicht zulassen. Also das wäre sozusagen eine akute Bedrohung jetzt aus russischer Sicht der eigenen Souveränität, der eigenen Stellung, des ganzen Machtgefüges da im Kreml. Okay, wenn man diese These nimmt, da stellt sich die Frage, was für eine Art von Krieg führst du dann? Und da sehen wir ja, dass eben Putin mit seiner militärischen Spezialoperation eigentlich einen begrenzten Krieg führt. Und du hast ja angesprochen, der Druck ist jetzt groß auf ihn, dass er da eskaliert. Man hat den Eindruck, er hält sich zurück. Sie haben jetzt Kiew angegriffen. Da sagen sie, das ist eine Antwort auf ukrainische Angriffe, auf die Vorstädte von Moskau und zivile Infrastrukturen etc. Ja, ist das nicht im Moment eine hochgefährliche Situation, eben gerade weil die Russen so viele Schwierigkeiten haben? Je mehr Schwierigkeiten sie haben, desto größer wird eigentlich der Druck, diesen Krieg noch brutal zu eskalieren, was man ja auf westlicher Seite überhaupt nicht ernst nimmt. Man wischt das fast ein bisschen beiseite. Also in die Zukunft betrachtet, wie gefährlich ist die Lage im Moment?
Wir können da ja nur wirklich spekulieren, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass aus Putins Sicht, aus russischer Sicht, Russland eines auf keinen Fall darf, diesen Krieg zu verlieren, sodass sie wie ein Verlierer dastehen. Es ist die Frage, was heißt das? So, und das eröffnet Hoffnungsmöglichkeiten auf Kompromisslösung und, wie du selber sagst, eröffnet die große Gefahr einer Eskalation. Wenn wir jetzt nicht diesen Moment nutzen, auch in der EU-Diplomatie, um wirklich zu versuchen, wieder ins Gespräch zu kommen mit den Russen. Wir müssen auch mal aufhören, nur mit Putin, immer von Putin zu reden, als ob da dieser Putin ganz alleine entscheiden kann. Ich glaube, diese Macht, die hat er in dieser Absurdität wahrscheinlich auch nicht mehr, weil die großen Erfolge sind nicht eingetreten. Der wird auch Rücksicht nehmen müssen im Moment. Er kann auch keine komplette Mobilmachung der Bevölkerung anordnen, dann geht sein Volk mit. Er ist auch nicht unbegrenzt handlungsfrei. Davon bin ich überzeugt, aber kann ich nur als Beobachter sagen. Jetzt ist der Moment, wo man Kompromisse suchen muss. Und da muss man auch mit Selenskyj und der Ukraine auch sagen, jetzt suchen wir Kompromisse und da müsst ihr mitsuchen. Weil für mich hat die Ukraine diesen Krieg insofern strategisch gewonnen, als dass sie ihre Unabhängigkeit erfolgreich verteidigt hat. So, und jetzt diese Prinzipienfrage, aber es darf kein Land der Ukraine an Russland gehen. Entschuldigung, da muss ich mal fragen, wie weit wollt ihr das hochreizen, diese Grundfrage, wie weit wollt ihr gehen? Weil ich glaube, die Russen würden im Zweifel weitergehen als wir. Denn da glaube ich auch, sie können auf keinen Fall diesen Krieg verlieren. Das werden sie auch nicht tun, glaube ich. Also dann werden sie eskalieren. Und diese Eskalation kann außer Kontrolle geraten. Ich glaube aber nicht, dass sie das wollen. Weil die Mehrheit der russischen Bevölkerung hat diesen Krieg ja auch irgendwo akzeptiert, weil er nicht omnipräsent war. Also im Sinne von, deine Kinder werden morgens zur Armee abgeholt und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, die SU würden auch eine Verhandlung. Ich glaube, dass es Zeit zum Verhandeln ist. Ja. Ich erinnere mich manchmal wehmütig an einen alten deutschen Politiker, Hans-Dietrich Genscher, den deutschen Außenminister, einer der Väter der Einheit, nicht, der damals die Verhandlungen geführt hat in den Ende der 80er Jahre. Der war schon sehr alt in einem Fernsehinterview. Da war er schon lange nicht mehr an der Macht. Da änderte sich die Welt schon massiv und da wurde er in dem Interview gefragt, was er davon hielt, ob man da mit denen sprechen sollte. Ich weiß nicht mehr, irgendein Konflikt, aber auf jeden Fall sozusagen böse potenzielle Gegner. Und da hat Genscher gesagt, man muss immer miteinander sprechen. Es ist verantwortungslos, wenn man nicht mal miteinander spricht in einer Welt. Also ich zitiere jetzt sehr frei, eigentlich nur, was ich in Erinnerung habe. Wenn man nicht bereit ist, miteinander zu verhandeln in einer Welt, in der es Atomwaffen und alle möglichen Eskalationswege gibt, handelt eine politische Elite verantwortungslos. Und wenn also die Westler dieses wir reden nicht mehr mit Putin und sind auch noch stolz drauf, wenn das die europäische Position ist, dann schäme ich mich für diese europäische Position. Denn das hat auch nichts mit Schutz der Ukraine zu tun. Es muss jetzt verhandelt werden, weil ich sehe, wie du, auch das Eskalationspotenzial, weil die Großmacht muss am Ende entweder eskalieren oder es wird jetzt der Kompromiss gefunden. Insofern man Russland groß macht, aber die größere Macht, nennen wir es so.
Sie können sich einfach eine Niederlage nicht erlauben. Aber das Vertragte ist ja, dass die Europäische Union genau das Gegenteil macht von dem, was du sagst. Ich meine, die schwelgen jetzt in einer Art rhetorischen Herrlichkeit, dass sie jetzt da die Russen scheinbar besiegen können, dass eben die Ukraine doch diesen Krieg gewinnt. Das ist auch etwas das Medienecho, das wir da sehen. Eben, die Ukrainer könnten das Blatt gewendet haben. Der Krieg läuft jetzt gegen Russland. Und das scheint ja vor allem auch in Berlin und in London, in anderen Staaten, in anderen Hauptstädten, dort, wo die Regierungen quasi selber noch in den Seilen hängen, so eine Art Siegeszuversicht auszulösen, dass man jetzt noch weiter gehen muss. Und das scheint mir einfach die extrem gefährliche Konstellation zu sein, dass eben gerade diese Besonnenheit in Europa fehlt. Und man könnte jetzt geneigt sein, sich eben auch von Präsident Zelensky, der natürlich ein Interesse hat, diesen Krieg zu eskalieren. Er möchte jetzt vor die UNO bringen, er möchte jetzt eine ganz scharfe Verurteilung auch haben. Er ist klar, aus seiner Sicht müsste die NATO da mitmachen, um seine Siegeschancen zu erhöhen. Also ich sehe
was
da
ist denn Sieg für ihn, alles zurückzuerobern?
Ja, sie stellen sich auf den Standpunkt immer mal wieder, dass eben keine Gelände... Zugeständnisse oder vielleicht nur ganz geringe überhaupt in Frage kämen. Wobei da wechselt ja nach meiner Beurteilung die Position zum Teil.
Ich glaube nicht, dass das die... Also ich hatte dieses Weihnachten ein Abendessen zu Hause bei mir mit ukrainischen und russischen Freunden. Und das war schon sehr interessant, einfach von der Diskussion her. Ich glaube nicht, dass sowohl in der ukrainischen als auch in der russischen Bevölkerung die Notwendigkeit oder die Notwendigkeit gesehen wird, hier den ultimativen Sieg davon zu tragen. Also für die Ukraine, wir müssen alles wieder zurückerobern. Und für die Russen, wir müssen jetzt, keine Ahnung, was noch alles erobern. Ich glaube, dass beide anfangen werden, auch unter Druck von innen zu kommen, Lösungen zu finden. Der ökonomische Schaden dieses Krieges für Russland ist nicht der ist nicht gering. Der ist nicht das Ergebnis lächerlicher europäischer Sanktionen. Der ist das Ergebnis, dass es für den Angreifer ein ungeheurer Aufwand ist. Der Putin kann nicht, wie Zelensky, die Männer von der Straße zwangsrekrutieren, was in der Ukraine passiert. Die werden in Autos geschleppt und verschwinden und müssen an die Front. Das kann er nicht. Dann kippt ihm die Bevölkerung. Also, was muss er machen? Er bezahlt noch mehr Geld. Er kauft fast Söldner ein. Das sind doch auch schon... Da sieht man doch, dass das nicht mehr funktioniert. Und er kann sich diesen Krieg ökonomisch eigentlich auf die Dauer nicht leisten. Die Ukraine, das ist das Paradoxe, ist natürlich ökonomisch profitiert von diesem Krieg, weil die westlichen Gelder eine neue Branche aufgebaut haben in der Ukraine oder die Ukraine mit ihren Innovationen und westlichem Geld eine führende Rolle in der Rüstungsherstellung mit jetzt aufgebaut hat. Und darum bin ich mir manchmal nicht sicher, wie eigentlich die Interessenlage hier aller Beteiligten ist. Ich denke aber, dass wir in dieser Phase sind, wo es entweder komplett eskaliert, das ist aber die russische Option, das kennt die Ukraine nicht, hat sie nicht die Mittel für, was grauenhaft und gefährlich wäre. Oder dass wir jetzt, was ich glaube, nochmal versucht wird, das zu lösen.
Und das Verrückteste eigentlich an der ganzen Geschichte ist, dass jetzt eben die angesprochenen Politiker in der Europäischen Union, die tun so, als sei das Ganze jetzt eben doch allmählich ein Triumph für die westlich-europäische Seite. Dabei, wenn man das mal etwas strategisch anschaut, ich meine, es ist ja die absolute Tragödie. Jetzt hat man es fertiggebracht, eigentlich Russland mit seinen Rohstoffen, durch diese ganze Konfrontationspolitik an die Seite der Chinesen zu treiben. Ich meine, die Deutschen, die ein Wirtschaftswunder aufgebaut haben, Autoindustrie mit russischen Rohstoffen, deutsches Know-how. Bravo, jetzt ist der russische Rohstoffgigant beim Chinesen und beim größten Konkurrenten. Und was mich erschüttert eigentlich in dieser ganzen Situation seit über vier Jahren jetzt, ist eigentlich der Mangel an diesem strategischen Denken in der EU. Ich meine, wir haben doch in Europa null Interesse an einem Krieg mit Russland. Wir haben null Interesse an einer Konfrontation. Jetzt kann man sagen, die Ukraine ist das Schlachtfeld der Freiheit. Das ist jetzt die Schlachtfeld
der Zivilisation. Das
ist doch eine völlig absurde Situation. Man hätte von Anfang an versuchen müssen, diese letztlich Konflikte zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken, nämlich Ukraine und Russland, irgendwie beizulegen. Aber stattdessen hat der Westen hier natürlich auch alles unternommen, um diese Konfrontation hochzuspielen. Und jetzt glaubt er sich im scheinbaren Triumph, seht ihr, die Russen sind in großen Schwierigkeiten, wir haben jetzt Putin doch noch dort, wo wir ihn haben wollten. Aber das ist ja überhaupt nicht im Interesse Europas, dieses Debakel, diese Katastrophe, die wir jetzt da haben.
Also zunächst mal wissen wir wirklich nicht, wie die militärische Situation ist. Was wir wissen ist, dass der ökonomische Abrieb für Russland, also der ökonomische Verlust, wenn ich mein ganzes Geld für einen Krieg ausgebe, ohne dass jemand anders das finanziert, wie für die Ukraine, dann der fängt an, spürbar zu werden. Mir haben immer meine russischen Freunde gesagt, du, man merkt gar nichts in Moskau. Die Geschäfte sind voll, das Leben ist normal. Das hat sich wohl angefangen zu verändern. Also nicht, dass es nicht genug Waren gibt, aber dann können die Flugzeuge nicht fliegen, der Flughafen wird geschlossen wegen dem Druck. Also dann fängt er an, dass Ölraffinerieanlagen von den Ukrainern angegriffen werden, die Einnahmen dann gesunken sind. Die ökonomischen Kosten werden immer spürbarer. So, jetzt muss eine Lösung her. Und die ist entweder, wir eskalieren so weit, dass wir zumindest hinterher sagen können, wir haben was auch immer für einen Sieg davongetragen, weil es gibt kein, ich glaube nicht mal, dass irgendjemand in Russland die Ukraine noch erobern will. Das bringt ja nur Ärger. Die Ukraine, die Russen haben bis vor 5 Jahren wirklich geglaubt, dass zumindest ein Drittel der Ukraine, die Ostukraine, eigentlich patriotische Russen sind. Durch ihren eigenen Krieg haben sie selbst diejenigen auf die andere Seite gebracht. Also dieser Krieg hat ja in keinerlei Hinsicht irgendwas erreicht für die Russen. Aber wenn sie dann wenigstens mit dieser Donbass- und Krim-Thematik vom Tisch kommen, dann haben sie auch nicht verloren. Und wir müssen versuchen, dass die Europäer, habe ich immer das Gefühl, und wer sind das überhaupt? Diese Sätze, die du sagst, die kommen hauptsächlich aus Deutschland und zum Teil aus den baltischen Republiken. Die Franzosen und die Spanier und die anderen halten sich sehr viel mehr zurück in der Kommentierung dieser Situation. Die EU ist ja so eine Institution, die an ihrer eigenen Bedeutungslosigkeit im globalen Machtgefüge leidet und das haben will. Womit wir aber als Bürger ihr sagen müssten, die Idee der EU war nie, dass irgendwelche Leute in Brüssel globale Macht haben. Die Idee der EU war immer, dass ihr dafür sorgt, dass die einzelnen Nationalstaaten gut miteinander kooperieren. Wir wollten nie Weltpolitik betreiben aus der EU. Das ist ja die ungeklärte Frage der EU. Ist die EU eine Institution, die Weltpolitik, also die mit den Amerikanern, wie heißt es denn immer, im Deutschen sagen das, auf Augenhöhe mit Amerikanern, wenn ich diesen Satz schon in Deutschland höre, auf Augenhöhe verhandeln, dann wird mir immer schlecht, dann kriege ich Angst. Ich finde das einen der unsinnigsten typisch deutschen Sätze. Also das ist komplexer und die Europäer spüren den ökonomischen Schaden auch, es tut mir leid. Wer heute noch wettbewerbsfähig sein will in der modernen KI-Ökonomie und nicht in der Lage ist, Datenzentren mit ausreichenden Energie zu akzeptablen Grenzkosten zu versorgen, verliert immer mehr den Anschluss. Deutschland hat sich da als Weltmeister drin aufgetan und ganz Europa fängt an, sich diese Frage zu stellen, die Energieversorgung, die Rohstoffversorgung. Ich glaube, dass in vielen Teilen Europas auch schon viel mehr Pragmatismus herrscht, denn was auch immer gerade in den Zeitungen steht, dieser Krieg, und das ist die Tragik dieses Krieges, ist, keiner hat ihn gewonnen.
Ja, und die Frage muss ja immer sein, was sind die Interessen? Welches Interesse haben jetzt die Europäer, das ist ja auch nicht ein Monoblock, aber ich sage mal im weitesten Sinne die Länder da auf diesem engmaschigen Raum Europa, was ist das Interesse? Und das Interesse, nach meiner Beurteilung, ist Frieden mit Russland, Zusammenarbeit mit Russland aufgrund der Rohstoffe, das ist für rohstoffarme Gebiete mit hoher technologischer Wertschöpfung in der Theorie sehr, sehr wichtig. Das muss man ja niemandem erklären. Also Frieden mit Russland ist absolut zentral. Aber man redet sich jetzt seit 4 Jahren ein, dass Russland ein Feind Europas und ein Feind des Westens sei. Und es geistern zum Teil sogar auch in den Vereinigten Staaten immer noch so Fantasien herum, man müsse jetzt Russland zerschlagen, wie man das mit Jugoslawien gemacht hat, um hier sozusagen diese Bedrohung für den Westen auszuschalten. Und das halte ich, realistisch diese Szenarien auch immer sein mögen, das halte ich einfach für eine gefährliche Linie. Ich meine, mir wäre es auch lieber, in Moskau regiert ein Bundesrat nach Schweizer Muster und wir haben eine direkte Demokratie. Das fände ich auch toll in Deutschland. Aber das ist einfach unrealistisch. Das ist ja unrealistisch. Und die Frage, die sich ja dann anschließt, würde lauten, ja, was selbst, also wenn das jetzt zustande käme, tatsächlich, wenn es jetzt gelänge, Russland hier eine strategische Niederlage zuzufügen, Putin wird abgesetzt, es kommt zu riesigen Unruhen. Das könnte ja dazu führen, dass Russland auseinanderbricht. Das wäre ja dann Jugoslawien hoch 10. Und das kann ja auch nicht im Interesse des Westens sein.
Sorry, das ist nicht nur nicht im Interesse des Westens. Das ist eines der gefährlichsten Szenarien, das du beschreiben kannst. Und ich würde auch mal, wir sollten nicht unterschätzen, dass es schon sehr starke Kräfte gibt, die dieses Russland auch zusammenhalten. Ja, es ist nicht so ein fragiles Gebilde, wie es manche malen. Es ist aber eben auch nicht mehr ein so starkes Gebilde, wie wir es uns lange auch selber fast eingeredet haben. Oder sich auch die Russen zum Teil selber eingeredet haben. Russland hat einen schweren Weg vor sich, nämlich seine Rolle zu finden, weil sich nur an China anzubinden, ist auch nicht gerade im russischen Interesse. Das wird ein schwieriger Weg. Europa hat zwei Möglichkeiten. Es kann versuchen, irgendwann Russland zu helfen auf diesem Weg, oder es kann sich mitreißen lassen zur weiteren Eskalation. Das soll jeder für sich selber beurteilen, was er für richtig oder falsch hält. Ich glaube, dass das Zweite der falsche Weg ist. Und ich glaube auch, dass dass eine gewisse kritische Distanz zur Führungselite der Ukraine, und das sagen wir auch viele Ukrainer, auch nicht der schlechteste Rat für die Europäer ist. Also diese fast schon liebesähnlichen Verhaltensweisen im Umgang mit der Regierung Zelensky, die sind mir suspekt, weil so ganz, sagen wir mal, skandalfrei wird die Ukraine ja nicht regiert. Und wenn man mit vielen Sachen manchmal, die ich mal mitbekomme, also sagen wir mal so, ein reines Vorbild demokratischer und rechtsstaatlicher Kultur ist das Land nicht und wird es auf absehbare Zeit auch nicht sein. Und dann kann man ja, wie soll man zusammenarbeiten, helfen, aber diese Affenliebe, die da schon fast herrscht bei Teilen der Politik, die finde ich, darf ich mal das Wort benutzen, unprofessionell. Ich erwarte von einem Politiker mehr Pragmatismus als diese Art der Vergötterung eines anderen.
Die gute Nachricht jetzt für uns Kleinstaatler, wir sind ja gewissermaßen überzeugte Kleinstaatler, ich bin Schweizer, du bist Wahlschweizer, wir stehen nicht im Verdacht, da jetzt irgendwelche großen Strukturen, zum Beispiel auch die Europäische Union, zu vergöttern.
Obwohl die Idee, dass Russland verschweizt werden sollte, natürlich auch sehr interessant.
Ich hab mal schon vor Jahren gesagt, also ich wünsche mir nicht einen Putin in Bern, aber ich möchte Russland auch nicht unserem Bundesrat zumuten, weil das käme dann vielleicht auch nicht gut heraus, wenn unsere sieben Nasen da in Moskau wären. Aber jedes Land soll das ja selber entscheiden. Nein, aber die gute Nachricht jetzt für uns Kleinstaatler besteht ja darin, was du am Anfang gesagt hast, dass potenzielle Angreifer, was immer ihre Motive sind, Potentaten oder militärische Großmächte, die können heute geknackt werden. David gegen Goliath. Also wir leben im Zeitalter nicht des Goliath, sondern des David.
So sieht es im Moment aus.
Das ist eigentlich die gute Nachricht. Ja. Und jetzt kommen wir in eine andere Geländekammer noch zum Abschluss vielleicht unserer kurzen Standortbestimmung hier in den Nahen Osten. Da ist ja ein noch größerer Goliath zugange.
Der größte
Goliath, den wir haben. Der amerikanische Präsident. Ja, wie siehst du da eigentlich die Situation im Moment?
Also ich bin fast schockiert über die gewisse Hilflosigkeit der Amerikaner. Also heute Morgen hat ja Rubio wieder gesagt, wir könnten heute einen Deal haben. Gestern hieß es noch von Trump, vielleicht brauche ich mehr Geduld. Vorgestern hieß es, vielleicht greifen wir an. Also wir, Ich meine, eines muss man ja sagen, Trump spielt ja mit der Klaviatur des Internets und seiner hysterischen Schnellstimulation wie ein Konzertpianist. Also da gibt es ja jeden Tag eine neue Story. Die Märkte haben sich inzwischen komplett entkoppelt davon und sagen, wir hören uns das gar nicht mehr an. Wird sowieso irgendwie schon ausgehen, ja, muss man sagen. Es ist auch, man möchte fast sagen, in gewisser Hinsicht haben die Kapitalmärkte entschieden, die Politik nicht mehr so ernst zu nehmen. Ob das gut ausgeht oder nicht, werden wir sehen, aber das haben sie eigentlich gemacht. Die Amerikaner wird gerade die Grenze ihrer eigenen Macht auch vor Augen geführt. Gucken wir mal, wenn sie, natürlich könnte Amerika den Iran militärisch komplett besiegen. Klar, die Ressourcen hätten sie, aber der Ressourcenaufwand, das ist wieder dieselbe, ist gigantisch hoch. Und die Folgekosten unkalkulierbar. Sodass sie eigentlich in einer Schachmatt-Situation sitzen, aber noch vor 30 Jahren in der alten Militärwelt, wäre doch in der Lage gewesen, diese Straße von Hormuz zu kontrollieren, als Iran, dass es faktisch keine Luftwaffe mehr hat und auch keine klassische Marine. Wie hätten sie das denn gemacht? Und früher gab es so die Überlegung, die versenkten drei Tanker und dann kann man da nicht mehr durchfahren. Das war früher sozusagen der Notfallplan der Iraner, um irgendwie aus der Straße von Hormuz was zu machen. Heute bleibt ihre Drohnenbedrohung ist akut. Das heißt, sie bauen ihre Drohnenproduktion schon wieder aus. Das nach massivem Bombardement. Es ist auch eine Lektion für die Amerikaner, dass sie mit dieser gigantischen Militärmaschine ein Land, das nicht will, nur schwer besiegen können. Oder nur um einen Riesenaufwand mit großem Risiko. Das ist ja auch der Grund. Und ich bin da übrigens, ich möchte fast sagen, Trumpist. Ich bin froh, dass dort ein solcher Pragmatiker wie Trump jetzt sagt, nur, also ob ich jetzt wirklich diese Militärmaschine hier einsetzen will, ich verhandle, ich versuche eine Verhandlungslösung zu finden. Und ich wünsche ihm, dass sie eine finden. Ich verstehe die Position Israels. Ich bin jemand, der also wirklich Israels Sorge und Recht mit diesem Feind Iran leben zu müssen, teilt. Aber die Israelis müssen natürlich auch sehen, die Amerikaner werden niemals all in gehen, um was den Iran zu besetzen. Mhm. Dieser Regime-Change. Heute sagt jeder, was für Idioten, dass sie angegriffen haben. Trump ist ein Idiot, Netanyahu hat das falsche eingeschätzt. Also, insbesondere, glaube ich, auch der Geheimdienst. Das ist immer leicht hinterher. Wenn du dir die Bilder vom Januar, Februar anguckst, wie viele Menschen im Iran verzweifelt für ein anderes Iran demonstriert haben und wie mit ihnen umgegangen wurde, mit welcher Unmenschlichkeit dort, keiner weiß es genau, Zehntausende, 20.000 Menschen ermordet wurden, zu sagen, es könnte sein, dass das Regime morscher ist. Und wenn wir dann diesen sozusagen diesen Decapitation, wie sie es nennt, also dieser, ja, diesen Schlag auf die politische Elite führen, dass dann irgendwelche Pragmatiker sagen, so, wir versuchen jetzt eine Lösung. Das kann man zumindestens, also es ist ja nicht völlig abwegig. Also der Versuch, wir beenden das Iran-Thema. Und so wie ich Trump einschätze von seiner Denkweise, dem hat Netanyahu erzählt, du gehst dann in die Geschichte ein, du hast dann das Nahostproblem gelöst. Wenn du das Iran-Problem gelöst hast, komm, ein Militärschlag. Das klappt. Es hat nicht geklappt. Man hat den Iran falsch eingeschätzt, man hat das Mullah-Regime eingeschätzt. Wir müssen im Westen mal einfach sehen, nicht alle Regime, Systeme und Länder auf der Welt handeln nach dem, was wir für richtig halten oder was wir für erwarten von ihnen, sondern sie haben ihre eigene Logik, ihre eigene kulturelle Art und ihre eigene politische Logik. Und das ist jetzt im Iran passiert. Ich hoffe, dass es eine Lösung gibt, die Israel Schutz und Sicherheit gewährt, die dieses Atomwaffenthema ernsthaft angeht und trotzdem eben Kompromiss ist, bei dem halt dann das iranische Regime an der Macht bleibt, trotz aller Kritik, die man daran hat. Aber wer ist denn bereit, seine jungen Männer da reinzuschicken?
Was man natürlich immer sieht, und jetzt auch in diesem Iran-Konflikt, all diese Kriege, diese Auseinandersetzung haben ihre politischen Ursachen, je nach Betrachtungsweise natürlich der Kriegspartei. In der Ukraine ist es aus russischer Sicht das Vordringen der NATO, das sind natürlich auch die Verwerfungen innerhalb der Ukraine, auf die man dann aus russischer Sicht reagiert hat und jetzt ist man festgefahren. Und im Nahen Osten hast du es angesprochen, da ist natürlich ein Regime, das zum einen gegen die eigene Bevölkerung, wobei das
auf brutalste Art.
Wobei das wäre nie der Grund gewesen, dass man da reingeht. Das haben ja die Amerikaner auch immer bewiesen, dass sie da nicht.
Nein, das ist ja auch nicht der Grund gewesen. Das war der Anlass. Genau,
das ist ein Anlass, aber der andere ist natürlich, dass sich aus israelischer Sicht der Iran als Bedrohung erweist für ihre Interessen mit all diesen Stellvertreterkriegen. Aber eben, wir sind am Punkt, wo diese militärischen Schläge offensichtlich nicht mehr das bewirken, was man sich davon verspricht. Und das heißt ja dann, es schlägt die Stunde der Diplomatie. Und für alle, die da draußen sind, die jetzt auch in Europa sitzen, ja, die sind ja dann eigentlich gefragt, diese Konflikte kleiner zu machen. Wir leben in einer Welt, in der also solche Kriege, Konflikte entstehen können. Und man muss sich dann sozusagen ja, von Seiten jetzt der Nicht-Beteiligten darauf konzentrieren, hier, sofern man das kann, diplomatisch zu helfen. Und das ist auch etwas, was mich im Moment irritiert. In der Ukraine sind die Europäer Kriegspartei. Deutschland unterstützt ganz massiv die Ukraine. Im Nahen Osten sind sie gar nicht da. Also da ist ja nicht irgendwo im Moment eine diplomatische Offensive zu beobachten, sagen wir aus Großbritannien, aus Deutschland, aus Frankreich, wo man sagen würde, kommt, lasst uns hier zusammensitzen, wir könnten eigentlich alle Interessen versuchen abzugleichen. Ein Problem, wie siehst du das?
Gut, die Europäische Union hat nicht die Relevanz. Und sie hat eine ambivalente Position, es tut mir leid. Spanien weigert sich, am europäischen Gesangswettbewerb teilzunehmen. Es weigert sich sogar, ihn zu übertragen, weil Israel daran teilnimmt. Entschuldigung, wo ist denn dann überhaupt eine europäische Position zu Israel? Und was wäre die denn? Ich bin mir nicht mal sicher, ob es eine wirkliche europäische Position zu Russland gibt. Es gibt durchaus unterschiedliche Interessen. Je weiter du nach Osten kommst, umso klarer ist die Linie, Russland müssen wir Härte zeigen. Und verständlich, wenn du an der Grenze lebst, Litauen, Estland, kleine Länder. Je weiter du nach Westen kommst, umso mehr nimmt das ab. Das Interesse in Portugal und Spanien und deren Involvement in diese Frage ist doch ein ganz anderes. Die Franzosen sind verdächtig still geworden. Also alle fangen an, sich Gedanken zu machen. Es gibt doch nicht mal eine einheitliche Position zu irgendwas. Der deutsche Bundeskanzler in seiner ungeheuren Fähigkeit, Rhetorik als Massenvernichtungswaffe einzusetzen, der äußert sich aber letztlich auch ambivalent. Ja? Und ich glaube, es gibt eben diese europäische Position nicht mehr in der Deutlichkeit, nicht mal in der Ukraine-Frage, in der Mittelost-Frage schon mal gar nicht. Und von daher glaube ich, dass wir dass das jetzt eine Situation ist, wo die echten Großmächte, China und Amerika, das sind die echten Großmächte auf dieser Welt, technologisch, ökonomisch und China jetzt zunehmend militärisch, die sind gerade dabei, ihre Reviere abzustecken. Darum war Trump in Peking und dann war Putin in Peking, auch als Message an Trump. Die stecken die Reviere ab und keiner von beiden hat ein Interesse an einer Eskalation. Das Letzte, was die Chinesen wollen, und das ist vielleicht sogar, weil wir ja auch immer über die Chinesen in Deutschland auch gerne schimpfen oder ihr Regime uns nicht demokratisch genug ist. China ist im Moment für mich der schlauste Akteur in diesem Spiel und eine der großen Chancen, dass alles friedlich endet, weil China wird nicht an der Seite Russlands stehen, wenn es eskaliert. China ist abhängig von weiter steigenden Exporten. Es möchte dieses Jahr 1,2 Billionen Exportüberschuss. Das ist gigantisch. Das ist dreimal so viel wie noch vor 10 Jahren. Es braucht diesen Überschuss, um sein Immobilienproblem, wir hatten einen überhitzten Immobilienmarkt, eine Immobilienblase, möchte man fast sagen, und damit eine inländische Nachfrage in ihrer Wirtschaft zu kompensieren. Ich weiß, dass ich ein bisschen zu sehr alles aus dem, aber das ist ja auch mein Job, aus der Brille des Kaufmanns sehe. Ich bin nicht der Militär- oder Politstratege. Ich glaube nur, dass wir in Zeiten leben, in denen diese ökonomische Faktor massiv unterschätzt wird. Die Chinesen haben ökonomisch null Interesse an einer Eskalation. Und da den Einfluss machen sie auch geltend. Übrigens auch in der Iran-Frage, dass die Chinesen ihren Import von Öl um fast ein Drittel gesenkt haben, ist einer der entscheidenden Gründe, dass wir auch diesen Sommer in Urlaub fahren können. Sonst wäre der Benzinpreis nämlich noch viel, viel höher. Das war nicht die Benzinpreisbremse, sondern das ist die Tatsache, dass die Chinesen einfach so viel Millionen Barrel Nachfrage aus dem Markt genommen haben, dass sich so halbwegs das Ding vor sich hin stottert. Also ich glaube, die Chinesen und die Amerikaner sehen beide, Trump sieht es auch, dass wir diese ökonomische Veränderung haben, bei der ein klug agierender David mit begrenzten ökonomischen Mitteln ein Goliath mit riesen Fixkosten, was das so kostet, so eine Militärmaschine wie Amerika am Laufen zu halten, naja, sagen wir mal, zumindest ziemlich lange beschäftigen kann. Und aus meiner Sicht, und das ist meine Kernthese eigentlich des heutigen, also ist eigentlich eine optimistische, vielleicht ist das auch der Grund, warum die Märkte einfach weiter steigen. Im Grunde genommen sagt doch jeder Kaufmann, sag mal, wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, vielleicht merkt ihr es bis morgen. Das ist doch Schwachsinn, was ihr hier macht. Das lohnt sich doch gar nicht. Das Geld kostet ein Vermögen, bringt nichts. Denkt mal drüber nach, ob es nicht eine andere Lösung gibt. Weil die Märkte handeln eigentlich so, als gäbe es keine politischen Krisen auf dieser Welt.
Lieber Leni, vielen Dank für die Ausführung. Ja, ist interessant. Kriege lohnen sich nicht. Und Kriege anzufangen, das kann dann eben auch für den vermeintlich Größeren und Mächtigeren, der auch mächtig nach hinten losgeht. Und die Friedensmacht China, das haben wir uns auch noch habe ich mir auch noch aufgeschrieben, hier virtuell. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, wir bleiben dran und ich habe es angetönt, meine Damen und Herren, ich werde in den nächsten Tagen mich mal in Moskau selber umsehen, im Epizentrum des angeblich Bösen oder vielleicht auch tatsächlich Bösen. Nein, ich werde mich natürlich da etwas umhören. Wie ist die Lage, wie ist die Situation? Und mal sehen, was da herauskommt, ob sich da unsere Eindrücke bestätigen lassen. Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag.